Welcome back to
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Guten Tag.
Wie geht es dir?
Danke, mir geht es gut.
Das ist schön. Fangen wir doch gleich mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengebracht hast. Wir bitten dich, unser Gespräch zu segnen. Wir bitten dich um Einsicht und Erleuchtung, die nur der Heilige Geist geben kann. In Jesu Namen, Amen. Wieder wollen wir ein paar Fragen ansehen. Uns liegen Hunderte vor.
Ab und zu machen wir ja eine Folge als Fragestunde.
Ja, wie immer lese ich die Fragen vor und du kannst sie dann beantworten.
Wenn ich sie beantworten kann.
Ja, hier ist die erste Frage. Die Katholiken behaupten, dass der Eid der Jesuiten eine Fälschung ist und von Robert Ware stammt, der ein Fälscher war. Der Eid der Jesuiten ist widerlegt. Sie behaupten weiter, dass die Tatsache, dass man den Eid in den Kongressbüchern findet, auch kein sicherer Beweis für seine Echtheit ist. Denn sogar fiktive Werke können dort veröffentlicht werden. Meine Frage ist also folgende. Ist der Eid der Jesuiten eine Fälschung oder nicht? Und welche Beweise haben wir für seine Echtheit?
Nun gut. Er ist tatsächlich in der Kongressbibliothek erwähnt. Aber das ist nicht die einzige Stelle, wo er auftaucht. Man findet ihn in vielen Geschichtsbüchern. Man findet ihn in protestantischen Schriften und viele ehemalige Jesuiten haben ihn bestätigt. Also, ob sie jetzt versuchen, ihn zu verbergen oder nicht, ist letztendlich irrelevant. Letztendlich geht Probieren über Studieren. Und wenn man sich den Wortlaut dieses Eides ansieht, dann wurden im Laufe der Jahre alle Methoden, die dort aufgezählt werden, vom jesuitischen Orden und denen, die ihm angegliedert sind, angewendet. Sie hatten eine Schreckensherrschaft, als sie die Inquisition in Rom leiteten. Woanders nicht, aber in Rom. Dort ging es noch weiter, als die Inquisition allgemein schon aufgehört hatte. Sie waren für ihre besondere Grausamkeit bekannt. Also, ob es jetzt fake ist, wie sie behaupten oder nicht, sie hielten sich anscheinend sehr eng daran.
Das stimmt. Okay, danke. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wird Kajaphas dreimal sterben? Wenn man in Betracht zieht, dass er bei der Wiederkunft auferstehen wird und dann noch eine Auferstehung nach den 1000 Jahren hat, wenn ja, auf welcher biblischen Grundlage?
Nun, die Bibel ist da ziemlich eindeutig. In Offenbarung 1, Vers 7 steht, dass jedes Auge ihn sehen wird, einschließlich derjenigen, die ihn durchstochen haben, also die mit der Kreuzigung zu tun hatten. Wir können das ausweiten. Christus sagt, dass er auch durchstochen wird, wenn seine Nachfolger von seinen Feinden verstümmelt werden, dann haben sie es ihm getan. Die Bibel zeigt den Gedanken, dass diese Menschen eine besondere Auferstehung erleben werden, um ihn wiederkommen zu sehen. Und sie werden durch die Herrlichkeit seiner Wiederkunft vernichtet werden. Dann nach 1000 Jahren werden sie auferstehen. Wieder wird Feuer vom Himmel kommen und sie verschlingen. Ja, es gibt einen biblischen Grund, zu sagen, dass die schlimmsten Verfolger von Christus, vielleicht sogar aller Zeitalter, eine besondere Auferstehung haben werden. Und dass Menschen auferweckt werden und wieder sterben müssen, bedeutet nicht, dass nur Gottlose dieses Schicksal erleiden müssen oder glücklicherweise so ein Schicksal haben. Nehmen wir nur einmal Lazarus.
Ja.
Er war tot gewesen und wurde von den Toten auferweckt. Und Dann wurde er erneut zur Ruhe gelegt. Auch er wird wieder auferweckt werden. Lazarus ist also schon zweimal gestorben.
Das tut der Lehre von der zweiten Auferstehung keinerlei Abbruch.
Nein, absolut gar nicht. Es ist doch nur logisch, dass diejenigen, die ihn verspotteten und verhöhnten und ihn schließlich kreuzigten, auch jene, die für diese Folter verantwortlich waren, eine besondere Auferstehung haben werden.
Ja.
Das ist nur recht und billig.
Okay, danke. Nächste Frage. Die Söhne Gottes, bedeutet das Engel? Und falls nicht, wie wissen wir, dass da nicht über Engel gesprochen wird? Kamen die Riesen aus einer Verbindung zwischen gefallenen Engeln und Töchtern der Menschen? Ich verstehe, dass Engel keine Kinder haben können. Aber was, wenn sie menschliche Form annehmen? Das Buch Henoch erwähnt auch Namen von gefallenen Engeln, die nicht in der Bibel erwähnt werden. Eine letzte Frage. Warum wurde das Buch Henoch nicht in die Bibel aufgenommen?
Alles klar. Nun, wenn die Bibel von den Gottessöhnen spricht, könnte sich das auf Engel beziehen, denn die Gottessöhne sangen, als diese Welt geschaffen wurde. Wir wissen nicht, wie andere geschaffene Wesen, was auch Engel einschließt, aussehen. Wir wissen etwas über Engel. Aber schon Adam wird Sohn Gottes genannt. Also es sind auch Menschen Gottessöhne.
Sons of God. So,
können Engel Kinder bekommen? Nun, diese Person weiß schon, dass die Bibel eindeutig sagt, sie können es nicht. Wenn sie es nicht können, dann ist Fortpflanzung für sie nur ein Wunschtraum. Wer waren also diese Gottessöhne? Nun, diese Gottessöhne waren wie Adam, von Gott geschaffen worden und stimmten Gottes Forderungen zu und waren in Harmonie mit seinem Willen.
Ja.
Die ganze Zeit wurde dieser Ausdruck auf die Kinder Gottes angewandt, die Kinder Israels. Andererseits gab es dann die Kinder der Menschen, die Humanisten waren und Gott nicht beachteten oder verwarfen. Als also die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie heirateten, bedeutet das, dass jene, die gläubig waren, Ungläubige heirateten. Das Ergebnis kann man sich heute in der Welt ansehen.
Stimmt.
Die Bibel sagt, dass wir nicht in einem fremden Joch ziehen sollen. Das ist keine weise Entscheidung. Und in so einer Beziehung ist Ärger vorprogrammiert, wenn Menschen in einem fremden Joch ziehen.
Genau.
Die Söhne Gottes waren die Nachkommen Adams, die gläubig geblieben waren. Und die Kinder der Menschen waren die Nachkommen Kains, die nicht gläubig geblieben waren. Schließlich vermischen sie sich. Besonders natürlich, weil Kains Töchter sich bemühten, besonders anziehend auszusehen. Deshalb fing das so an. Das Wort für Riesen ist Nephilim. Und manchmal wird es mit Riesen übersetzt. Und manchmal wird es gebraucht, um abgefallene Menschen zu beschreiben. Es besteht kein Zweifel, dass die Menschen damals riesig waren. Adam war über 3 Meter groß. Auch die Tiere waren alle größer. Wir sehen das bei den Fossilien. Dort war in der Vergangenheit alles größer als heute.
Cockroaches.
Klaken, die so groß waren, 60 Zentimeter, oder Dinosaurier. Jede Art ist in den Fossilien größer. Ob wir jetzt von Elefanten, Wölfen oder Löwen sprechen, spielt überhaupt keine Rolle. Alles war in der Vergangenheit größer. In Wirklichkeit haben wir abgebaut. Es handelt sich nicht um fortschreitende Evolution, sondern um einen Abwärtstrend. Es besteht also kein Zweifel, dass die Menschen damals sehr groß waren. Die Bibel gibt uns ein paar Daten dazu. Von den kanaitischen Königen zum Beispiel. wie groß ihr Bett war. Die waren wirklich riesig. Die hätten wahrscheinlich nicht einmal in dieses Gebäude gepasst, ohne ihren Kopf einzuziehen. Ja, sie waren Riesen, aber sie waren auch abgefallen. Diese abgefallenen Menschen führten schließlich zur Verderbtheit der ganzen menschlichen Rasse. Die Söhne Gottes waren jene, die Gott folgten. Die Töchter der Menschen oder Söhne der Menschen waren jene, die das nicht taten. Beide vermischen sich schließlich und der Rest ist Geschichte, denn es kam eine Flut. Die andere Frage war noch, warum das Buch Henoch nicht in den Kanon aufgenommen wurde. Nun, alle Bücher der Apokryphen tauchten etwa 300 bis 400 Jahre nach Abschluss des Kanon auf. Sowohl beim Alten wie auch beim Neuen Testament.
Okay.
Der Kanon war schon abgeschlossen. Warum sollte man noch ein Buch hinzufügen? Hinzu kommt, dass es eine bestimmte Stelle im Buch Henoch gibt, die nicht in Übereinstimmung mit dem Kanon sind. Und das genügt zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht so sprechen, ist kein Licht in ihnen.
Stimmt.
Wahrheit und Irrtum zu vermischen, ist der Lehre nicht dienlich.
Nein.
Wie kann man heraushören, was Wahrheit und was Irrtum ist? Wenn man in Schriften etwas findet, was offensichtlich dem Gesetz und dem Zeugnis widerspricht, dann verwirft man das ganze Buch.
Okay, danke schön. Nächste Frage. Oder zwei, zu Kapitel 10 und 13 in Offenbarung. In Offenbarung 10 heißt es im letzten Teil von Vers 6, es wird keine Zeit mehr sein. Bezieht sich das auf 1844 als das Ende der prophetischen 2300 Tage? Oder sollte man es mit Vers 7 in Verbindung sehen und auf die Zeit anwenden, wenn der siebte Engel zu blasen anfängt?
Offenbarung 10 beschreibt doch das Öffnen der Buchrolle. Und es war eine Buchrolle, die versiegelt war und jetzt offen in der Hand des Engels lag, nicht wahr? Dem Propheten wurde gesagt, er solle kommen und die Schriftrolle essen.
Ja.
Das heißt, es sollte sie verinnerlichen. Immer wenn man im Testament liest, dass eine Schriftrolle gegessen werden sollte, bedeutet das, sie sollte verinnerlicht und verstanden werden. Das ganze Kapitel 10 beschäftigt sich mit der Entsiegelung eines Teils der Schrift, die versiegelt worden war. Es gibt tatsächlich nur einen Teil der Schrift, die versiegelt worden war. Und den finden wir im Buch Daniel. Und er betrifft das Ende der Prophezeiung der 2300 Tage.
Ja.
Also, wenn der Engel also eine entsiegelte Schriftrolle hat, dann muss sich das doch auf eine bestimmte Zeit beziehen. Denn man muss zum Gesetz und zum Zeugnis gehen und eine Übereinstimmung haben, oder nicht?
Doch, natürlich.
Wenn es keine Zeit mehr heißt, kann das nur bedeuten, dass es keine prophetische Zeit mehr gibt. Denn wenn es sich auf buchstäbliche Zeit bezöge, dann wären wir doch gar nicht mehr hier. Also herzugehen und es mit nachfolgenden Versen zu verbinden, ist eine Form des Futurismus. Man nimmt etwas aus einem historischen Kontext und wendet es auf etwas anderes an, ohne eine biblische Anweisung dafür. Also bleib lieber bei dem, was die Bibel sagt.
Das ist genauso wie mit der letzten Woche der 70 Wochen, die man herausnimmt und auf etwas anderes an einer anderen Stelle anwendet.
Das ist dasselbe und das kann man nicht machen, denn es gibt keine biblische Anweisung, die dir sagt, dass du das so machen kannst.
Ja. Nun zum zweiten Teil der Frage. Der größte Teil der Prophezeiung im Buch Daniel sind schon erfüllt. Im Buch Offenbarung wird uns in der Zeit, nachdem die tödliche Wunde geheilt ist, in Kapitel 13 ein Tier gezeigt. Könnte es sein, dass die 42 Monate im Vers 5 buchstäbliche 3,5 Jahre sind?
Hier trifft die gleiche Antwort zu. Es ist genau das Gleiche. Nun, die meisten Prophezeiungen im Buch Daniel sind erfüllt. Ein Detail muss noch abgeschlossen werden, nicht wahr? Sie stehen in einem historischen, fortlaufenden Kontext. Wenn wir jetzt die 42 Monate nehmen, die in einem historischen, fortlaufenden Kontext stehen und sie zu buchstäblichen Monaten machen, dann wendet man wieder die Regel aus dem Futurismus an und verneint die Regel eines historischen Kontinuums. Mit welchem Recht tut man das? Wo ist die Richtlinie, die besagt, hier ist es prophetische Zeit und hier ist es buchstäbliche Zeit? Da mischt man alles bunt durcheinander. Man muss bei der prophetischen Zeit bleiben.
Danke. Könntest du bitte noch einmal genauer erklären, warum das Zeremonialgesetz ein Zeuge gegen uns war? Denn du sagtest schon, dass es auf uns als Sünder zeigte, die Erlösung brauchen. Tut das nicht auch das Moralgesetz? Wenn es das tut, können wir dann sagen, dass das Moralgesetz auch ein Zeuge gegen uns ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Zeremonialgesetz wurde von Mose niedergeschrieben und als Zeuge gegen uns neben die Bundeslade gelegt.
Ja.
Das Gesetz der 10 Gebote wurde mit Gottes Finger niedergeschrieben und in die Bundeslade gelegt. Man hat also zwei unterschiedliche Gesetze. Das eine weist auf die moralischen Richtlinien und Gesetze Gottes hin. Gottes Finger hat es niedergeschrieben. Er fügt nichts mehr hinzu. Auf Stein geschrieben bedeutet, dass es nicht verändert werden kann. Also Gottes Gesetz hat Bestand. Was macht nun Gottes Gesetz? Es sagt uns, was richtig und was falsch ist. Es ist wie ein Spiegel. Wenn man in diesen Spiegel des Gesetzes blickt, erkennt man, dass man den Anforderungen gar nicht entspricht. Hast du nie etwas begehrt?
Doch, das habe ich wahrscheinlich schon, natürlich.
Nun, wir können durch die 10 Gebote gehen. Ich bin mir sicher, dass du niemanden zu Tode geprügelt hast.
Nein.
Aber vielleicht hast du schon gelogen?
Das schon eher.
Wir versagen bei Gottes Richtlinien gewaltig und die 10 Gebote verurteilen uns zum Tod. Aber sie sind der Spiegel, sie sind einfach Gesetze, die niedergeschrieben sind. Sie können uns nicht retten. Sogar wenn ich wieder zu einer Übereinstimmung mit Gottes Gesetz komme, bin ich doch schon ein Sünder. Die Übertretung wird durch Gottes Gesetz definiert. Was macht nun das Zeremonialgesetz? Es weist auf die Lösung hin. Das Zeremonialgesetz weist auf die Lösung hin und diese Lösung ist eine Person. Diese Person ist Jesus Christus. Was sagt mir das Zeremonialgesetz? Was wird mit Jesus Christus geschehen?
Er wird gekreuzigt werden.
Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnehmen wird. Der Unschuldige, der für den Schuldigen stirbt. Das Zeremonialgesetz also sagt, was die Konsequenzen sein würden. Wer hat diese Konsequenzen zu verantworten?
Wir.
War Gott dafür verantwortlich?
Nein.
Bin ich dafür verantwortlich? Ja, natürlich. Ich bin dafür verantwortlich. Wenn ich auf das Kreuz blicke, zeigt mir die einfache Tatsache, dass da ein Kreuz steht, dass ich ein Sünder bin?
Ja.
Natürlich. Gottes Gesetz stirbt nicht für mich. Gottes Gesetz sagt mir einfach, dass ich ein Gesetzesbrecher bin. Das ist seine Aufgabe. Es sagt mir, was Sünde ist und dass ich ein Gesetzesbrecher bin. Es bietet keine Lösung und tötet niemanden. Man braucht immer noch einen Urteilsspruch und jemanden, der dich exekutiert. Diese Person hat entschieden, selbst zu sterben. Das ist unfassbar. Oder nicht? Es ist so erstaunlich. Er entschied sich, meine Stelle einzunehmen. Wie sollte ich mich dabei fühlen?
Schuldig.
Da kann ich mich wirklich schuldig fühlen. Für Einige Menschen es Gesetzesbrechen ja wie Spaß haben.
Das stimmt.
Aber wenn man die Konsequenzen sieht, dass er am Kreuz hängt, zeigt mir doch, wo das Problem liegt. Deswegen ist es gegen uns. Es ist dafür entworfen worden, um uns zu zeigen, wohin die Sünde führt, und soll uns voll Reue zum Fuß des Kreuzes bringen. Übrigens ist es Gott, der uns zieht und uns befähigt, umzukehren. Ich kann nichts beitragen.
Nicht einmal unsere Reue kommt von uns selber.
Nichts. Sogar meine Reue ist seine vollkommene Reue, die er mir zugerechnet hat.
Wie wunderschön. Das lässt mich an dieses wunderbare Lied Amazing Love denken. Wie kann es sein, dass mein Gott für mich sterben sollte?
Ganz genau. Dieser ganzen Sache liegt eigentlich das Thema Rechtfertigung zugrunde. Rechtfertigung ist diese erstaunliche Rechtshandlung, die uns Christi Gerechtigkeit zurechnet, die uns fremd ist. Sie ist nicht Teil von uns. Der natürliche Mensch mit seiner sündigen Natur rebelliert dagegen. Auch die Veränderung des Herzens, die danach stattfindet und die Heiligung genannt wird, ist ein Werk, das Gott tun muss. Damit er das tun kann, muss dieses Kreuz uns beständig in Gedanken vor Augen stehen. Denn das ist die Konsequenz. Und unsere ursprüngliche Natur wird gegen diese Gerechtigkeit ankämpfen. Und wir müssen sie jeden einzelnen Tag zu Tod schlagen. Wahrscheinlich sogar noch öfter als einmal pro Tag.
Danke. Würdest du bitte über den zweiten großen Auszug in der Endzeit sprechen? Die Schrift, die Bibel sagt uns, er wird so groß und beeindruckend sein, dass niemand mehr vom ersten sprechen wird. Könntest du bitte mehr darüber sagen und wie nah wir deiner Meinung nach schon dran sind?
Gut, es gibt zwei Betrachtungsweisen. Der typologische Exodus begann damit, dass Menschen Ägypten verließen und Richtung Kanaan zogen.
Ja.
Und dann gab es den Einzug in Kanaan, was ein Typus für ein weiteres Ereignis ist, nämlich für den Einzug ins antitypische Kanaan. Wo wollen wir also mit dem Exodus anfangen? Fangen wir einmal mit dem Herauskommen aus Ägypten an. Es gibt diesen Aufruf in Offenbarung 18, dass man aus Babylon herausgehen muss. Das schließt natürlich ein Verlassen Ägyptens mit ein.
Ja.
Nun, wenn man so wie ich ein Ägypter war, war man ein Atheist. Und wenn man ein Babylonier war, was ich auch war, muss man auch aus Babylon herauskommen. Was ist Babylon? Nun, Babylon ist eine religiöse Verwirrung. Nur die Bibel kann mich von dieser Verwirrung befreien. Nur Gottes Wort. Also muss ich jeden Grundsatz in Gottes Wort akzeptieren und mit Gottes Gesetz in Einklang kommen. Dann werde ich aus Babylon herauskommen. Und ich muss auch mein säkuläres Denken hinter mir lassen. Dann habe ich also auch einen Exodus aus Ägypten. Wann fängt also dieser große Auszug an? Da muss man sich fragen, ob man das individuell oder als Gruppe meint. Individuell fängt es mit der Entscheidung an, Christus in allem zu folgen. Dann kommt man aus Babylon oder aus Ägypten oder aus beiden. Denn in uns allen steckt etwas Ägypten und etwas Babylon. Und wir müssen da herauskommen. Das ist die individuelle Entscheidung. Als Gruppe gab es diesen Aufruf, herauszukommen. Wann? Nun, 1844 gab es diesen Aufruf. 1844 wurde die zweite Engelsbotschaft verkündet, die sagt, gefallen ist Babylon. Nun, Wenn Babylon gefallen ist, besagt das, dass man es verlassen muss. Also kamen aus allen Denominationen Menschen zusammen und schlossen sich zusammen. Sie halten die Gebote Gottes und sie haben das Zeugnis Jesu. Es begann mit der Miller-Bewegung. Das war der Exodus als Gruppenerfahrung. Und man kann sich dieser Bewegung anschließen, so wie sich die Ägypter den Kindern Israels anschlossen, um nach Kanaan zu ziehen. Es gibt also den Exodus des Individuums und den der Gruppe. Wenn wir uns auf den Einzug nach Kanaan beziehen, so wird der bei Christi Wiederkunft stattfinden.
Ja, und was ist mit dem Teil der Frage, wie nahe wir deiner Meinung nach dran sind?
Sagen wir einfach sehr nahe.
Danke. Nächste Frage. Ich besuchte eine Kirche, da predigte jemand und zitierte Offenbarung 22. Jesus sagt da, ich bin der leuchtende Morgenstern. Er fuhr dann fort und sagte der Gemeinde, dass Luzifer Morgenstern bedeutet. Also wird Jesus am Ende der Zeit den Namen Luzifers annehmen? Kannst du mir da weiterhelfen?
Luzifer war der Name des schimmernden Cherubim am Thron Gottes. Und er war ein leuchtender Stern.
Ja.
Aber wer ist der ultimative leuchtende Morgenstern?
Jesus.
Ja, Jesus Christus. Was wollte Luzifer?
Er begehrte.
Er wollte wie Gott sein. Er wollte sich einer Position bemächtigen, die nicht seine rechtmäßige war. Ja, er war Luzifer gewesen. Doch er fiel und wurde zu Satan. Doch Jesus hat einen Namen. Dieser Name bedeutet Jahwe, rettet. Das ist die Bedeutung des Namens Jesu. Jahwe rettet. Er ist der Erlöser. Das ist sein Name. Er hat noch einen anderen Namen auf seiner Hüfte, den keiner kennt, bis es offenbar gemacht wird. Es gibt keinerlei biblische Belege dafür, dass er sich selbst Luzifer nennen wird.
Okay, danke. Manche lehren, dass Jesus und Satan Brüder sind, die nebeneinander schon vor der Schöpfung existierten. Sie sagen, dass Jesus der Sohn des Lichts ist und Satan der Sohn der Dunkelheit. Und dass das so sein muss, weil die Bibel lehrt, dass Gott Böses und Gutes schafft. Was lehrt die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten diesbezüglich?
Das ist eine erstaunliche Aussage bzw. Frage. Denn das lehrte die okkulte Welt. Die Okkulisten lehrten sogar, dass Luzifer der ältere Bruder war und Jesus der jüngere Bruder war. Sie lernen auch, dass der ältere Bruder seinen ursprünglichen Platz wieder erlangen wird. So wie er am Kreuz siegte, wird er auch am Ende den Sieg erringen. Das lehrt die okkulte Welt. Aber wir haben ein paar Neuigkeiten für Sie. Dem ist nicht so. Natürlich leugnet das die Versöhnung, und zwar vollständig. Die Bibel ist jedoch voller Versöhnung. Außerdem hat Satan ja versucht, die Bibel loszuwerden. Immer und immer wieder. Hatte er Erfolg?
Nein.
War es ihm gelungen, die Bibel schwer zugänglich zu machen?
Ja.
Ja, das hat er geschafft. Konnte er die Heilige Schrift auslöschen?
Nein.
Nein, sie ist immer noch für jeden zugänglich. Er kann sie also nicht loswerden.
Nein.
Wer ist also der Stärkere?
Definitiv Jesus.
Ja, Jesus. Versuchte Satan, die Christenheit auszulöschen?
Ja.
Hat er das wahre Christentum völlig auslöschen können?
Nein.
Nein. Wer ist also der Stärkere?
Jesus.
Je mehr er sich anstrengt, desto mehr verliert er, nicht wahr? Es mögen mehr Menschen auf seiner Seite stehen, aber letztendlich sind sie wandelnde Tote. Wogegen jemand, der in Christus ist, eine neue Kreatur und zum Leben durchgedrungen ist. Sogar wenn man stirbt. Christus nennt dich nicht tot, sondern schlafend. Lazarus schläft. Das hier ist eine okkulte Lehre. Das ist so weit von der Bibel entfernt wie der Osten vom Westen. Der Einzige, der unsterblich ist, ist Gott.
Genau.
Jesus Christus war im vollen Sinne Gott. Es gab keine Zeit, zu der er nicht Gott war. Auch wenn Menschen ihn zu einem geschaffenen Wesen machen wollen. Er ist von Ewigkeit her. In ihm war das Leben, ursprüngliches, eigenständiges, unabhängiges Leben. Wir haben darüber schon viele, viele Male gesprochen. Jesus schuf alles. Das bedeutet, er schuf auch die Engel. Und Luzifer war ein Engel. Und die Bibel sagt ganz klar, du warst vollkommen von dem Tag deiner Erschaffung an.
Er ist geschaffen.
Er ist ein geschaffenes Wesen. Ich habe darüber schon viel nachgedacht. Wenn du als Erwachsener geschaffen wirst, kannst du dich an eine Zeit erinnern, als du noch nicht da warst?
Nein.
Nein, aber du bist geboren worden. Kannst du dich an eine Zeit erinnern, als es dich noch nicht gab? Aber du kannst Rückschlüsse ziehen. Es muss eine Zeit gegeben haben, als es dich noch nicht gab, denn du weißt, dass Babys geboren werden und dass sie vor ihrer Geburt gezeugt werden und vorher nicht existiert haben. Durch einfache Beobachtung weißt du, dass du einmal nicht existiert hast. Aber wenn du plötzlich als Erwachsener da bist, könntest du dich an eine Zeit erinnern, als es dich noch nicht gab? Nein. Luzifer schaut sich also Jesus Christus an. Und weil Gott eben ein so selbstloses Wesen hat, schuf er ihn sich selbst so ähnlich, wie es nur ging.
Richtig.
Ohne innewohnendes ewiges Leben. Ewiges Leben war immer an Gehorsam geknüpft. Das Gleiche passiert im Garten Eden. Gott schuf Adam und Eva und stellte diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hinein. Er sagte ihnen ganz deutlich, dass sie am Tage, dass sie das Gebot übertreten, das ewige Leben verwirken. Der Sünde sollt, ist der Tod. Am Tag, da du davon isst, wirst du sicherlich sterben. Satan weigerte sich, das zu glauben, denn er sieht sich selbst dem Sohn Gottes so ähnlich. Er ist der höchste Engel und fragt sich, warum Jesus Christus am göttlichen Rat teilhat und er selbst aus diesem Kreis ausgeschlossen ist. So entstand in seinem Herzen Eifersucht und er wollte gleich dem Allerhöchsten sein.
Ja.
Diese Rolle spielt er immer noch. Er lässt seinen Repräsentanten diese Rolle ebenfalls ausleben. Er sagt ebenfalls, dass er auf dieser Erde Gott ist.
Ja. Was ist mit dieser Aussage, dass Gott das Böse schafft? Er schafft das Böse nicht, sondern es ist eine Wahl.
Ja, man entscheidet sich dafür. Ja, aber wenn man diese Entscheidungsfreiheit hat, eine absolute Entscheidungsfreiheit, besteht da nicht die Möglichkeit, dass man sich gegen Gottes Willen entscheidet und handelt?
Ja.
Wenn man gegen Gottes Willen handelt, nennt man das böse.
Ja.
Gott als der Urheber der Gerechtigkeit hat die Regeln der Gerechtigkeit klar definiert. Der Teufel und seine Verbündeten entschieden sich, dagegen zu handeln. Du warst also vollkommen vom Tag deiner Erschaffung an. Bis Sünde wo gefunden wurde? In dir. Warum wurde Sünde in ihm gefunden? Weil Gott die Sünde geschaffen hatte? Nein. Aber weil Gott die Möglichkeit geschaffen hatte, indem er ihm Entscheidungsfreiheit gab. Aber als er von dieser Entscheidungsfreiheit Gebrauch machte, wurde die Sünde in ihm gefunden. Gott wollte niemals, dass jemand Erkenntnis über das Böse erlangt. Er wollte, dass sie nur das Gute kennen. Im östlichen Mystizismus heißt es, dass das eine nicht ohne das andere existieren kann. Das ist dieses Yin-Yang-Prinzip. Man hat also Gut und Böse. Und die Tatsache, dass es das Böse gibt, sagt dir, dass es das Gute gibt. Und die Tatsache, dass es das Gute gibt, sagt dir, dass es das Böse gibt. Und sie sind in perfekter Balance. Auch in der okkulten Welt gibt es das. Die sogenannten Luziferien und die Satanisten.
Okay.
Der eine praktiziert das am anderen Ende gelegene, das eine ist weiß, das andere ist schwarz.
Ja, dann hat man weiße und schwarze Magie.
Genau. Und Yin und Yang ist ebenfalls schwarz und weiß. Aber das ist genau das Gleiche. Aber stimmt das denn in der Realität? Braucht man wirklich das Böse, um zu wissen, was gut ist?
Nein.
Oder könnte man nicht einfach das Gute ohne das Böse haben? Wie wird es denn im Himmel sein?
Ohne etwas Böses.
Dort wird es kein Böses mehr geben. Es wird keine Übertretung mehr geben. Sie wird ausgelöscht sein. Warum?
Weil Menschen sich entschieden haben, sie nicht zu begehen.
Alle, die dort sein werden, haben eine bewusste Entscheidung getroffen, das Böse abzulehnen und sind wieder in Übereinstimmung mit Gott. Sie haben Gott erlaubt, von ihm verändert zu werden, zurück zu seinem ursprünglichen Konzept. Das Böse ist also eine Entscheidung und Yin und Yang ist ein Hirngespinst, eine Einbildung, die das Böse billigt, weil man angeblich nur durch dessen Vorhandensein das Gute hervorhebt. Man kann das auf eine theologische Ebene heben. Dann hat man Prädestination vorherbestimmt. Einige Theologen, die so denken, sagen, dass Gott alles schuf, auch das Böse. Er schuf den Himmel und die Hölle. Und Gott bestimmte schon vorher, ob man in den Himmel kommt oder in die Hölle. In dieser theologischen Strömung gingen einige Leute sogar so weit zu sagen, dass man die Hölle braucht, um die Herrlichkeit des Himmels durch den Gegensatz zu betonen. Das ist Yin-Yang-Denken. Das ist nicht biblisch. Das macht aus Gott den Urheber des Bösen und auch einen Tyrannen.
Sie sagen auch, dass man diese ewige Hölle braucht. Sie ist notwendig, um den Himmel zu erhöhen.
Ja, ich kann dazu nur sagen, was schon Wesley und viele andere sagten, dass das Gott schlimmer als den Teufel machen würde.
Ja.
Was für eine Freude wäre das denn im Himmel, wenn man seine Liebsten dort ewig leiden sehen würde? Das wäre doch keine himmlische Freude, sondern es gäbe doch ewig Tränen. Man kann dieses Thema nur biblisch angehen. Gott sagt, er wird das Böse auslöschen. Es wird nicht mehr sein. Er wird sein Haupt kein zweites Mal erheben. Und die Gottlosen werden wie? Staub sein. Sie werden Asche unter der Fußsohle sein. Sie werden verzehrt werden. Sie werden wie Rauch sein und verschwinden. Dieses Yin-Yang-Denken hat sogar die religiöse Vorstellungswelt durchdrungen. Doch es gibt dafür keine biblische Grundlage.
Danke. Ihr habt schon öfter über globale Veränderung und die Wissenschaft dahinter gesprochen. Wie passt die folgende Aussage im Zusammenhang mit dieser wissenschaftlichen Theorie? Obwohl der Herr sein schöpferisches Werk beendet hat, ist er doch beständig beschäftigt, durch seine Diener die Dinge, die er geschaffen hat, zu erhalten und zu gebrauchen. Jesus sagte, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Die materielle Welt ist unter Gottes Kontrolle. Die Gesetze, die die Natur regieren, werden von der Natur befolgt. Alles erzählt von Gottes Willen und handelt nach dem Willen des Schöpfers. Die Gottheit ist der Urheber der Natur. Die natürliche Welt hat in sich selbst keine Macht, sondern die, die Gott ihr zur Verfügung stellt.
Nun, ich denke, diese Person möchte Folgendes wissen. Wenn Gott doch alles erhält, warum gibt es dann diesen globalen Verfall und die Veränderung? Warum erhält Gott es nicht in seinem vollkommenen Zustand? Gott sagt in seinem Wort auch, dass die Erde wie ein Kleid zerfallen wird.
Ja.
Als er sie ursprünglich schuf, sprühte alles vor Leben und war vollkommen. Es gab keine Gendefekte. Aber als Sünde in die Welt kam und der Baum des Lebens nicht mehr zugänglich war, der alles erhielt, nun, der Baum wäre nicht notwendig gewesen. Gott hätte es auch ohne den Baum tun können. Aber der Baum sollte uns für immer daran erinnern, dass wir von Gott abhängig sind. Sonst
würden wir es vergessen.
Ja, wir würden es vergessen und einfach unser Leben weiterführen. Die Bibel sagt uns, dass von dem Moment an, als die Sünde auf die Welt kam, die Dinge sich veränderten. Die Tiere veränderten sich, der Tod kam in die Welt. Es musste aus einem Verfall hineinkommen. Aber Gott ließ es zu, dass eine gewisse Zeit verstrich, bevor das stattfand. Vor der Flut war dieser Zeitraum sehr lange. Adam wurde über 900 Jahre alt. So alt konnten sie damals werden. Nach der Flut nahm der Verfall zu. Die Lebenserwartung sank im Laufe der Zeit auf 400, dann auf 200 und schließlich auf 70. Gott ließ diesen Verfall zu. Er ließ auch den Verfall der Erde zu. Es heißt sogar, dass der Erdboden verflucht ist. Das bedeutet, dass er nicht mehr den Ertrag liefert, den er vorher lieferte. Vorher gab es Überfluss, ohne Mühe, jetzt im Schweiße deines Angesichts. So ringt man einen Ertrag ab, wobei man sich mit Unkraut, anderen Pflanzen und dergleichen abfinden muss.
Und Dornen.
Doch natürlich erhält Gott uns das Leben, aber innerhalb der Grenzen, die er vorgegeben hat. Er erhält auch die Erde und das Leben darauf, aber eben innerhalb der Grenzen, die er gesetzt hat. Aber es gibt Verfall und wird weiterhin Verfall geben. Bis zu einem Punkt, an dem kein Leben mehr erhalten wird. Doch vorher wird er kommen. Denn er sagt, sonst würde kein Fleisch überleben.
Ja, das stimmt. Jetzt kommen 5 Fragen. Ist es richtig, Papst Franziskus den Mann der Sünde zu nennen?
Nun, sagen wir es so. Die Bibel spricht über den Antichristen und sagt, es sind viele Antichristen in die Welt hinausgegangen. Es gibt auch eine große Zeitspanne für die Existenz dieser kleinen Hornmacht an. Wir beschäftigen uns also nicht mit einem Menschen, sondern mit dem System. Es ist ein antichristliches System. Also greifen wir nicht den Mann an, aber wir können offenlegen, was der Mann sagt. Wir können auch aufdecken, ob die Aussage des Mannes mit dem System übereinstimmt, nämlich mit dem System des Antichristen. Ich würde Papst Franziskus nicht den Antichristen nennen, aber ich würde das System, das er propagiert, das System des Antichristen nennen. Und er ist der Sprecher dieses Systems.
Seine Position bringt ihn in die Position des Menschen der Sünde.
Er ist nicht der Mensch der Sünde, sondern seine Organisation, die Richtlinien hat, die dem Wort Gottes entgegenstehen, ist das antichristliche System.
Okay, ist es richtig zu sagen, dass jeder, der einmal Papst war, nicht in den Himmel kommen wird?
Nun, die Bibel sagt, dass wir das nicht entscheiden, sondern Gott beurteilt das. Wer weiß schon, ob es einen Papst gab, der seinen Lebensweg oder seine Taten bereut hat, für die er innerhalb seines Amtes verantwortlich war. Das zu beurteilen, steht mir nicht zu. Das überlassen wir Gott.
Genau.
Aber wenn man an diesen Prinzipien festhält und die Arroganz dieser Position akzeptiert, dann handelt man offensichtlich gegen Gottes Gesetz und Willen. Nun, das erste Gebot sagt, man soll keine anderen Götter neben ihm haben. Die Menschen sagen aber, dass sie Gott auf Erden sind. Das ist eine schwerwiegende Angelegenheit. Genau das tut Luzifer. Auch Luzifer wird nicht im Himmel sein.
Das stimmt.
Aber die Einzelentscheidungen sollen wir Gott überlassen.
Ist es recht, die Sünden, die in der Kirche geschehen, aufzudecken?
Wir wollen die Bosheit aufdecken. Das Wort Gottes bevollmächtigt Gottes Volk, Bosheit in der Kirche aufzudecken. Nehmen wir uns einige biblische Beispiele. Deckte Gottes Volk oder die Jünger Sünde auf? Sogar in ihren eigenen Reihen? Tadelte Paulus nicht falsche Vorstellungen und Ideologien in der Kirche?
Nimm seine Briefe.
Ganz genau. Man darf Sünde aufdecken. Aber greife nicht den Menschen an.
Nein.
Aber decke den Irrtum auf. Ich halte es für falsch, die Waffen gegen die Kirche im Kampf zu richten. Aber ich glaube, dass es richtig ist, etwas Falsches anzusprechen. Man belasse es aber dabei und greife nicht den Menschen dahinter an. Mein Beispiel dafür ist immer Kajaphas und Aaron. Ich würde anders als Gott über sie urteilen. Wenn man an den Apfel Aarons nachdenkt, er macht das goldene Kalb und log dazu. Ich habe dieses Beispiel schon oft gebracht und ich lege grundverkehrt. Kajaphas war gegen ein Vorbild im Sabbat halten und wie ein geistlicher Führer sein sollte und er kreuzigte Jesus. Also spreche ich nicht über den Menschen. Manchmal fällt es schwer, nicht zu wissen, wer dieser Mensch ist, vor allem, wenn sie etwas veröffentlicht und in den öffentlichen Raum gestellt haben. Manchmal braucht man eine öffentliche Angelegenheit, eine öffentliche Antwort. Aber prinzipiell glaube ich nicht, dass wir unsere Waffen gegen die Kirche im Kampf richten.
Es ist auch jedermanns Pflicht, wenn die Wahrheit präsentiert wird und man merkt, dass jemand nicht dieser Wahrheit anhängt, dieser Person nicht zu folgen.
Genau. Es gibt auch einen Weg, wie man mit solchen Dingen umgehen soll. Man kann dabei überaus autoritär sein und dabei ganz vergessen, dass man selbst erlösungsbedürftig ist. Die Bibel sagt uns, dass wir in aller Freundlichkeit jemanden tadeln oder ihn beiseite nehmen und mit ihm die ganze Angelegenheit besprechen sollten, gemäß der biblischen Richtlinie. Wenn sie nicht hören wollen, dann bring es vor die Gemeinde. Manchmal wird das ganz schön kompliziert. Aber soweit es möglich ist, sollte das Gesetz der Freundlichkeit auf unseren Lippen sein.
Vielleicht sollte man eines nochmal betonen. Wenn eine Institution oder eine Person abgefallen ist, macht das nicht die ganze Gemeinschaft, den Körper, abgefallen.
Nein. So etwas muss von einem einberufenen Kirchengremium beschlossen werden, wie der erste Versammlung in Jerusalem, gewissermaßen eine Entscheidung der Generalkonferenz. Wenn die abgefallen ist, dann hat man ein Problem. Aber wenn Einzelpersonen etwas tun, was ihnen richtig erscheint, dann kann man den Irrtum darlegen und die Folgen Gott überlassen.
Dann heißt es, tadelte Gott jemals eine politische Regierung oder tadelte er nur die Kirche?
Nun, die Bibel ist voll von Tadel an politischen Systemen. Wenn man die Propheten liest, gibt es reihenweise Aussagen, was Babylon passieren wird oder Edom oder was mit diesem oder jenem geschehen wird. Also Regierungen wurden sicherlich getadelt. Die Bibel ist sehr eindeutig, dass in der Zukunft alle politischen Systeme ihr Ende finden werden. Alle zusammen. Die Könige der Erde werden ihre Macht dem Tier geben und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet und später wurden die Könige und ihre Herren vernichtet. Und zwar durch Christus selbst. Durch den Hauch seines Mundes. Doch es gibt sehr starke Aussagen gegen politische Systeme in der Welt.
Die vier Tiere in Daniel.
Ganz genau. Auch die 10 Hörner. Sie stecken unter einer Decke mit dem System, das göttliche Autorität beansprucht und vorgibt, auf dieser Erde Gott zu sein. Doch Gott hat Regierungen getadelt und er gibt ernstliche Warnungen an die Regierungen der Endzeit und Einzelne Personen werden sich von den propagierenden Ideologien abwenden. Denn es wird so klar werden, dass die Gesetzgebungen, die in dieser Welt erlassen werden, so offensichtlich gegen Gottes Willen und gegen Gottes Gesetze sind, dass sogar ein Kind erkennen kann, dass Übereinstimmung mit diesen Gesetzen Feindschaft mit Gott bedeutet.
Ja, dann die letzte Frage hier. Wie ist die Haltung der Kirche, was Politik betrifft?
Nun, Politik hat etwas mit den Königreichen dieser Welt zu tun. Wenn man ein Botschafter in Christi geworden ist, dann sollte man nicht in Politik verstrickt sein. So wie der Botschafter eines fremden Landes auch kein Wahlrecht in dem Land hat, in dem er sein Land vertritt, so sollte auch ein Botschafter für Christus sich für keine Seite entscheiden, wenn es um diese Dinge geht.
Ja.
Denn diese Argumente betreffen die Reiche dieser Welt. Wir sollten dem distanziert gegenüberstehen.
Thank you. Danke. Möchtest du mit einem Gebet abschließen?
Ja, natürlich. Himmlischer Vater, Menschen haben viele Fragen. Antworten darauf kann nur das Wort Gottes liefern. Ich bete, dass das, was wir besprochen haben, in Übereinstimmung mit dem ist, was du uns in deinem Wort gesagt hast. Bitte hilf, dass Menschen selbst zur Bibel greifen, um herauszufinden, was Gottes Wille für die Zeit ist, in der wir leben. Die Welt nähert sich schnell ihrem Ende. Die Zeichen erfüllen sich überall um uns herum. Und wir müssen alle eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen. Die größte Entscheidung, die wir treffen können, ist, zum Kreuz zu kommen und uns dorthin zu knien und dieses großartige Geschenk der Erlösung anzunehmen. Hilf jedem Einzelnen von uns, sich ans Kreuz zu klammern, sich an Christus zu klammern und die Gerechtigkeit wertzuschätzen, die nur von ihm kommen kann. Das ist mein Gebet. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.